Pasing oder was am Sendlinger Tor in einem amerikanischen Maschinenpark, in einem Autopark Fahrer ist, also hinter dem Steuer von Lastwagen sitzt. Und das, dann fragt man weiter, und wie war es in Ferien? Und dann kam etwas, was mich damals erstaunt hat und mir auch wieder Bewunderung abzwang. Denn wen ich immer traf, der wusste zu erzählen, in den miesesten Jahren, ich, zwar nach der Währungsreform, aber gleich nach der Währungsreform, die ja auch noch mies war, dass er auf Einladung von irgendwelchen Bekannten in der Schweiz gewesen war. Oder dass sie andere Bekannte gehabt hätten, die sie nach England eingeladen hätten und ihn nichts mehr. Und wenn ich darüber, über dieses Hinausgreifen, über die Grenzen eines Landes, über die ersten Auslandsreisen und wie die zustande kamen, wird es sicher individuell verschieden gewesen sein, wenn ich darüber noch etwas hören könnte.
Sehr gerne. Es sind sowieso zwei, eine Sache auf jeden Fall nachzutragen. Die ganze Gründung der Fraternität, ich komme gleich darauf zurück, die ganze Gründung der Fraternität, das vollzog sich praktisch nur in unserem Kreise. Sehr bald merkten wir aber ein ganz reges Interesse unserer baltischen Philister, der verschiedenen Kooperationen und auch von Nicht-Philistern von Balten, die hier waren. Eine wesentliche Stütze waren zum Beispiel die Professoren Maurach und Serafin, die am Anfang auch mitmachten, Herr Frommaut Treu, der damals wirtschaftlich besser stand als viele andere, der uns kolossal unterstützt hat und weitgehend Hilfe gegeben hat. Und ich, Graf Stakelberg natürlich, und der Baron Stakelberg, der damals der stellvertretende, ich glaube, Vorsitzende vom Bayerischen Journalistenverband war.
Wer?
Herr Demme.
Herr Demme, ja, der wollte uns einen Chor machen, Dr. Demme. Also das verdient natürlich auch hervorgehoben zu werden, dass wir ausgesprochen Förderung hatten durch baltische Landsleute, die sich dann auch im Laufe der Zeit zu einem Fördererkreis zusammenschlossen für die Fraternitas Dopatensis und die uns auch finanziell weitgehend unterstützt haben, in ihre Häuser eingeladen und uns sehr viel geholfen haben. Was nun die andere Sache betrifft, mit den Beziehungen ins Ausland. Das fing, soweit ich mich erinnern kann, im Wesentlichen damit an, dass ja die Baronin Hahn, die jetzt in Kanada ist, die uns auch ein großer Freund war, uns viele Geschenke gemacht hat, nicht nur Tischdecken, sondern auch alle möglichen andere Sachen, dass wir auch in der Schweiz, der Dr. Undritz. Und der Dr. Undritz hat sehr eng mit Fern Volk und mit dem Hilfskomitee hier zusammengearbeitet. Und da hat Dr. Undritz und die jetzige Frau von Watz Weimann, die haben eine Art schweizerisches Unterstützungsfonds für Studenten gebildet und haben uns dann in der schlechten Zeit, als wir kaum was zu essen hatten, haben sie uns so etwas Ähnliches wie Care-Pakete geschickt mit Kakao drin oder Butter drin und so weiter. Und diese Pakete haben wir sie dann verteilt und aufgegessen oder aber zum Teil haben wir sie auch, es muss ja wohl auch gesagt werden, auf dem schwarzen Markt verkauft, damit wir dann andere Sachen dann bezahlen konnten mit dem Erlös dieses Geldes. Und auf diese Art und Weise sind auch die Verbindungen in die Schweiz gekommen. Nach England weiß ich weniger, aber nachher aus Kanada kam ja auch, nachdem die Baron Hahn weg war, nach Kanada ausgewandert war, kam ja auch mal ab und zu was.
Naja, vermutlich waren aber auch in England oder anderswo verwandt, dass die Balten mit der Schweiz verstreut.
Ja, aber die ist gerade von der Schweiz.
Das war eine ausgesprochene England. Hilfe.
Ja.
Wirklich eine Seebullhilfe.
Sag ich von dem Dr. Hundert, ist da das mit dem Sven Hundert?
Das ist der Vater von Sven Hundert, ja.
Ich weiß nicht, Tino oder Basel wohnt er, glaube ich.
Ne? Ja. Wie man sich zum Beispiel das Geld verdiente, Rolf Grüdner, den ihr ja auch alle wohl kennt, der machte eine Schuhmacherwerkstatt auf in der Universität, in einem Universitätsgebäude und fing an, Schuhe zu reparieren. Sein Gehilfe war Tarik Kehlbrand, Schuhmachergeselle. Und die haben buchstäblich ihren Lebensunterhalt damit verdient, dass sie diese zum Teil wirklich in übelster Verfassung befindlichen Schuhe, dass die dann noch in reparierter Schuhe, die man heute schon überhaupt gar nicht mehr kennen würde, sowas an Schuhen, die haben die dann repariert und sich damit ihr Studium und ihren Unterhalt verdient.
Und wo waren das zum Schluss?
In der Universität.
Hat
ein kleines Zimmerchen, winzig klein, mit einem ganz winzigen Fenster, er konnte kaum was sehen.
Keller, oder?
Nein, im zweiten Stock, glaube ich, in der Universität, oder was?
Ja, doch, im zerbombten Teil, oder?
Nein, es war ein Nebengebäude der Uni.
Sie waren uns auch zum Schluss, glaube ich, so weit, dass sie sogar einer Dame Reisstiefel gemacht haben.
Die machten eine Hand raus. Andere waren eben...
Ja, das ist aber für ein Studioses eine ganz schöne Leistung.
Das Geschäft florierte da.
Florierte gut. Andere wiederum, die gerade Sie gesteckt haben, waren Amerikaner. Gore Schneider war auch ein Amerikaner bei diesem Lutherischen Weltbund, glaube ich. Bei der IRO waren einige und die zweiten ab und zu auch. Das war die internationale Flüchtlingsorganisation, wo sehr viele, zum Teil auch Balten und Letten, Esten, Litauer, Polen, Ukraine und so weiter, die wurden von Amerikanern betreut und zum Teil dann auch umgesiedelt nach Amerika rüber. Da waren verschiedene und die konnten natürlich auch wieder einiges von dort aus beisteuern zum Konvent.
Ja, darf ich das noch ergänzen? Insofern, also die Zeiten waren wirklich ziemlich schwierig. Also wir haben gehört von Rolf Grüner, wie es ihm ergangen ist, dann zum Beispiel vor der Währungsreform, also hat Heimer Pfund offiziell studiert, das heißt, er war an der Uni eingetragen, aber er schickte seinen damals arbeitslosen Vater, der Oberlehrer war, in die Vorlesungen, der musste aufpassen, was da also vorgetragen wurde und das notieren. Und Heimer machte,
bitte? In welche Fakultät?
Physik und Chemie. Und der Vater, ich weiß nicht, der war gerade Mathematiker.
Mathematiker, ja.
Naja, und Heimer machte inzwischen Schwarzmarktgeschäfte. Er fuhr ins Ruhrgebiet und kaufte da irgendwie zwei Sack Kohlen, schleppte die nach München und handelte die hier für Zucker um und mit dem Zucker fuhr er wieder dahin und so weiter und so weiter. Also er war furchtbar beschäftigt, hatte nur keine Zeit, die Vorlesung zu besuchen.
Ja, oder einen anderen, ich möchte auch den Namen nicht im Moment nennen, aber die sind ja alle im Einschlägen bekannt, machten einen Kiosk auf an der TH. Und verkauften sie Zigaretten, die sie auf dem Schwarzmarkt erworben hatten, und verkauften sie dann an Studenten, bis ihnen dann die Polizei auf die Sprünge kam und sie einen den Ärger gab.
Ja.
Warum hatten sie so billig verkauft?
Oder? Nein, das war ja verboten. Schwarzmarkt war ja verboten, stand unter Strafe.
Amerikanische Zigaretten.
Amerikanische Zigaretten, ja.
Naja, ebenso Weimar und mein Bruder, die arbeiteten lange Zeit als Dreher in irgendeiner Fabrik, die ich glaube ich. In der Nähe von der Tivoli-Brücke war es da irgendwo.
Ja.
Und machten da in Akkord. Nachts haben sie gearbeitet und vormittags schliefen sie und am Nachmittag sind sie in die Vorlesung.
Und eine beliebte Sache war dann auch in der Post zu
arbeiten. Und trotz alledem hatten sie immer Zeit und immer Geld.
Ne? Zeit hatten wir eigentlich immer. Am wenigsten für Studium. Leider. Und dann war es immer die Schwierigkeit, wenn man denn in die Examensemester kam, musste man furchtbar viel nachholen.
Also Repetitorien konnte man ja nicht bezahlen, das irgendwas am Anfang ging das überhaupt gar nicht so weit, die überhaupt schon bestanden.
Dann war ein recht beliebter Beruf, auch bei der Post, in der Nacht die Post zu sortieren. Bei der Post, dann kriegt man so einen Postausweis und arbeitet dann in der Nacht und am Tag eben genauso eben, da spielt man bis zum Mittag und am Nachmittag arbeitet man dann. Und am Abend kann man wieder mit Freundesgas zusammen oder in der Fraternität zusammen und dann zog man wieder am Abend, in der Nacht, dann zum Posten. Oder dann war eine ziemlich wohlhabende Dame, ich glaube eben die baltischen Ursprungs, die brauchte einen Chauffeur, hat ein schönes Auto und braucht einen Chauffeur. Dieser Posten wurde von einem Vater zum anderen übergeben.
Über 10 Jahre lang vom Konvent chauffiert.
Das genauso wie die Sache bei Fotofa, die glaube ich auch noch.
Dasselbe, ja.
Ich glaube, Nils Wichert ist noch
gefahren. Das war auch einer.
Nils hat es am längsten. Keiner hat es so lange wie Nils.
Heidi Dehn hat sie eine Zeit lang gefahren, sondern Nils.
Ich habe sie auch noch zwischendurch mal gefahren.
Aber ich muss ehrlich gestehen, irgendwie hatten wir damals mehr Zeit als heute die Studenten zum Teil haben. Das Studium war natürlich auch für uns wichtig. Auf der anderen, wir wollten ja alle möglichst schnell fertig werden, damit diese Studentenzeit aufhört. Auf der anderen Seite hatten wir relativ wenig Zeit, weil wir zum Teil irgendwie unser Geld verdienen mussten. Aber Zeit gerade für das Hilfskomitee, für Feste, die ganzen Fasching-Veranstaltungen damals, Johannifeste, wer weiß wo, das wurde alles gemacht, da schrieben wir die Einladungskarten und da mussten wir uns irgendwie Geld pumpen, damit wir überhaupt die Briefe frankieren konnten. Oder wir fuhren mit den Fahrrädern, so welche überhaupt noch schon da waren, fuhren wir dann durch die Gegend und brachten die Sachen selbst rum. Es war uns, wir waren doch recht wenig eigentlich im Grunde, aber wir haben hier unter den Balten haben wir damals ziemlich stark gewirkt und daraus hat sich dann doch so auch zum Teil auf dem, was wir damals gemacht haben, die Landsmannschaft dann aufgebaut.
Damals gab es hier auch noch eine junge Baltin, die war Koryphäe am Ballett. Ich weiß nicht, ob allen bekannt ist, was Koryphäe heißt. Also, ja, allen nicht, Ihnen wahrscheinlich schon. Nicht? Also das klingt ein bisschen merkwürdig, aber also es gibt die Prima Ballerina, die Ballerina und dann die so quasi Solotänzerin, das nennt sich Koryphäe. Das war eine Fräulein von Schnessel-Schneeberg. Und
Ich dachte schon Irene Fee von Cory Fee.
Die Tante. Das geht auf Band, Herr
Schäfer. Die Tante guckt hier an der Nationalgruppe. Naja, und eine Frage beschlossen wir eine Masurka zu lernen und haben dann sie gebeten, uns die beizubringen. Das klappte aber aus verschiedenen Gründen nicht immer ganz und dann haben wir uns schließlich an Valenzi gewandt. Und der hat es dann auch mit vereinten Kräften geschafft, nicht? Warst du
doch, auch doch, dabei? Ja.
Da wurden also entsprechende Damen engagiert, schließlich waren wir 8 Paare, nicht? Und da wurde dann vorgeführt und war also ein großer Erfolg, schon 2 Jahre lang. Und Valenzi kam doch auch mit seiner
Frau. Auch, ja.
Ja,
eine Frage noch.
Bitte sehr. Kann man sagen, dass irgendjemand in dieser schweren Zeit zusammengeklappt ist?
Wegen Unterernährung nicht. Wir hatten wenig
Unterernährung
zu essen.
Beruf und vielfach in Anspruchnahme.
Nein.
Und
das nicht. Es ist allerdings in einigen Fällen passiert, dass einige von uns Fratres nicht ihr Studium abschließen konnten, weil sie entweder doch finanziell so schlecht standen, obgleich sie auch unterstützen waren, aber dass sie zum Beispiel ihre Eltern unterstützen müssen. Ich denke nur an das eine Beispiel, Nils Holberg, der hatte ja überhaupt kein Geld.
Wir hatten ja alle kein Geld. Er musste seine alten Eltern unterstützen, musste zum Teil auch noch seine Schwester mit unterstützen und nebenbei studieren.
Er hat es geschafft, andere haben es nicht geschafft, haben ihr Studium aufgesteckt oder sind in einen anderen in einen Beruf gegangen, wo sie schneller was verdienen konnten. Aber zusammengebrochen, physisch, ist keiner von uns. Im Gegenteil, wir waren eigentlich viel gesünder als heutzutage, habe ich den Eindruck.
Ja, früher wurde Schnaps getrunken, nicht wahr? Heute hat es jeder mit der Leber oder mit dem Magen oder mit dem Herzen oder mit den Nerven oder sonst was.
Vielleicht auch mal interessant für den Konvent hier, eine Sache, die vor einigen Semestern ja viel und semesterlang ja hier rumgespuckt hat, die Deckelfrage. Das ist auch eine Sache, die schon nach den ersten paar Semestern, nachdem wir die Verbindung gegründet hatten, gab es immer einige, die unbedingt die Deckel einführen wollten, die Mehrheit wollte nicht. Und da gab es auch ganz, ganz erregte und wirklich zum Teil auch sehr interessante Gespräche drüber. Also,
ich muss sagen, das, was wir damals, was uns damals bewegt hat, hat nachher den Konvent immer wieder bewegt. Und wenn man als Philister längere Zeit nicht auf dem Konvent war und dann wieder auf dem Konvent kommt, dann kann man beinahe sagen, man findet, es gibt nicht viel Neues unter der Erde, jedenfalls auf der Erde hier.
Jedenfalls, es wiederholen sich die Probleme letzten Endes immer wieder. Das Einzige ist nur, man kann es, ich glaube, Ranke hat mal gesagt, wir lernen aus der Geschichte, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Und hier ist es ähnlich. Das haben wir gerade Ralf und ich immer wieder erlebt, nachdem wir dann weg waren. So wie eine neue, alle paar Semester wiederholt sich das. Da kam wieder eine neue Generation, sozusagen eine neue Studentengeneration, die hatten die gleichen Probleme, aber anstatt auf das zu hören, was wir sagten, was wir selbst erlebt hatten und wie wir damit fertig waren, nein, sie mussten es dann doch wieder neu von sich aus machen, hörten nicht auf uns und kamen dann letzten Endes meistens genau auf das Gleiche, auf den gleichen Schluss wie wir seinerzeit. Aber das ist nichts anderes, das erlebe ich bei meinen Kindern heute auch.
Ja, wenn man dazu auch noch was ergänzend sagen könnte, wäre das, dass seinerzeit, also die Kretenzer gegründet wurde oder in den ersten Jahren, waren natürlich die Mitglieder alle ein bisschen älter wie heute. Außerdem hatten sie auch Verschiedenes erlebt und hatten also dadurch eine gewisse Erfahrung oder eine gewisse klarere Sicht vielleicht sich angeeignet. Und vor allen Dingen waren sie durchaus sehr abgeneigt jeglichem Zwang und jeglichem sich unterordnen müssen oder sollen. Das kam wahrscheinlich als Reaktion auf die Kriegszeit. Die meisten waren ja Soldat gewesen und hatten gesehen, dass es also gar nicht was Gutes ist, wenn man sich ewig und immer unterordnen soll und muss, und lehnten das also ab. Ebenso muss ich vielleicht da ein bisschen den Eindruck verändern, den Hans Gerd vorgerufen hat. Wie die Fraternität gegründet wurde und einen gewissen Einfluss bekam, das heißt also eine gewisse Einfluss war es noch nicht, sondern eine gewisse Aufmerksamkeit in baltischen Kreisen errichtet, dann stürzten sich natürlich die ganzen alten Korporationen, die witterten Morgenluft auf die Fratres.
Richtig, ja.
Und versuchten nun, jeder wollte nun am liebsten natürlich, dass seine Korporation also wieder erstehen würde. Und das wurde ganz bewusst abgelehnt damals.
Nicht? Hierzu möchte ich eins sagen, dass man das nicht vielleicht verallgemeinern sollte. In der Fraternitas Regensis haben wir in jenen Jahren schwer diskutiert über Wiedererneuerung oder nicht. Ich denke sehr gern an diese Diskussion zurück. Es war sozusagen noch einmal das ganze Credo, die des Einzelnen und einer ganzen Generation. Wir haben davon Abstand genommen.
Aber der Gedanke war eben auch bei Ihnen aufgetaucht.
Der Gedanke war notwendigerweise aufgetaucht, wie das eigene Weiterleben, wenn das vor einem liegt, dann taucht auch der andere Gedanke notwendigerweise auf. Aber wir haben darauf verzichtet, ganz bewusst verzichtet, und uns sozusagen zu einem Altherrenbund der Aussterbenden bereitgefunden. Das ist nicht ganz leicht, aber es ist geschehen.
Nun ja.
Also wir wollten nicht keilen. Wenn ich schon in der Humboldtstraße oft Gast der Fraternitas der Patentis gewesen bin, danach nichts weiter, nichts mehr ferner als irgendwie Propaganda für meine alte Verbindung zu machen in ihrer Mitte. Aber was noch das Studium in den ersten Jahren betrifft, ich bin seit 15. September 1946 in München Assistent gewesen und bin seither in München geblieben. Ich bin eingezogen in eine Universität, die 7 Jahre warten musste, bis sie an der Leopoldstraße ein Dach über die Hausruinen bekam. Aber ich erinnere mich noch, in den ersten Jahren gab es, man sollte es der Zeitung entnehmen, aber hat es selten richtig erwähnt gefunden, gab es alle Nachmittage 2 Stunden Lichtsperren. Entweder von 5 bis 7 oder von 7 bis 9. Und die Studenten, die von dieser Lichtsperre überrascht wurden und gerade beim besten Arbeiten, sagen wir im Winter im Seminar war, ja Gott, die haben diese 2 Stunden eben auch im Seminar gesessen, sie haben geschwatzt. In der Adventszeit, ich denke sehr gern daran zurück, wurde ein Adventskranz erstanden und auf den Fußboden hingelegt und die Kerzen wurden angezündet. Im Übrigen stand ein Kanonenofen im Raum und als Assistent hatte ich das Recht, jeden Tag einen Korb Holz abholen zu lassen durch meinen Studenten. Und wenn es sehr kalt war, dann ging ich selbst zu dem von vielen Studenten noch heute gefürchteten Herrn Spörl und habe 2 Kästen Holz herausgekriegt. Und die eigenen Erinnerungen mischen sich da eben hinein. Meine erste Privathose, sie war violett und unendlich schmal, habe ich vom Baltischen Hilfskomitee durch freundliche Vermittlung der nimmermüden Frau Volk erhalten. Ich bin 3 Jahre noch mit Krücken herumgegangen, man hatte eine Mappe umhängen an irgendeinem Gurt beim Rücken, das störte einen nicht, wenn man sich schon einmal damit abgefunden hatte, dass man wieder Zutritt zu der Welt der Gesunden hat. Man hatte Freunde in der Welt, auch in den schwierigen Jahren. Die Freunde waren nicht die Jugend. Das muss ich sagen, meine ersten Eindrücke von der Schuljugend nach dem Krieg waren deprimierend. Kaum etwas. Aber die Trambahnwagenfahrer hielten da, genau da, wo ein Mann mit 2 Krücken stand. Und die alten Frauchen in der Trambahn, die waren es, die sagten, da kommen sie, setzen sich daher. Da habe ich das Herz von München entdeckt, in den Jahren, in diesen ganz einfachen und schlichten Kreisen. Weil das gehört nicht zur Geschichte.
Ich meine, das eine können wir allerdings feststellen, auch gerade von der Fraternitas her, dass wir hier als Basen, die wir doch gar nicht so besonders hineinpassen nach Bayern, dass wir hier von den Bayern im Großen und Ganzen sehr nett behandelt wurden, dass wir freundlich aufgenommen wurden und eigentlich wir damals, soweit ich mich erinnern kann und soweit ich damals Gespräche geführt habe, auch mit anderen, dass wir eigentlich nur das beste Zeugnis, die in den Bayern, sie waren manchmal da und so, aber das beste Zeugnis ausspielen konnte den Bayern hier. Das war in manchen Gegenden etwas anders gewesen, ja. Wie kooperativ wir damals waren, zeigt ein war ein unverbürgtes Beispiel. Dass, ich sagte ja, dass immer wieder gearbeitet, die Studenten arbeiten mussten und nur Einzelne hatten Zeit, in die Universität zu gehen. Was behauptet wird, die Namen wurden auch genannt, dass in einer bestimmten Fakultät 3 Studenten waren und da musste eine Klausur geschrieben werden. 2 hatten aber nur Zeit hinzugehen. Da haben die 2 für den 3. was mitgeschrieben und seinen Namen draufgesetzt und er bekam auch eine gute Note. ich wollte da, eine Sache war noch ganz nett hier, ich weiß nicht, alle waren natürlich nicht daran beteiligt, wir bemühten uns dann